Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute erwartet euch bei Echtgeld TV eine absolute Gigantensendung. Wir fangen mit einem gigantischen Fonds an, der unfassbar viele Unternehmen in einem Fondsvermögen vereint. Geben euch dazu ein Update. Und ansonsten haben wir auch noch ein bisschen was. Wir haben den Pharma-Giganten der Welt heute mit in der Besprechung. Wir reden über den Halbleiter-Giganten, ohne den ganz vieles, was in diesem AI, KI und sonstigen Intelligence-Bereichen so stattfindet, überhaupt nicht denkbar wäre. Und wir reden über den Ölgiganten, der vermutlich nicht verschwinden wird und der eine ganz besondere Bedeutung auch für die Weltwirtschaft hat, die ohne Öl eben in den nächsten 10 und wahrscheinlich auch 20 Jahren nicht auskommen wird. Das alles in den nächsten, schauen wir mal, wie viele Minuten und nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, Christian, und damit legen wir los mit unserer Gigantensendung. Wir haben 4 Giganten mit dabei, ein Gigant, und mit dem haben wir im letzten Jahr im Grunde genommen schon mal angefangen. Der entspringt unserer Partnerschaft mit Invesco, weswegen wir zum ersten Geburtstag des Invesco FTSE All World ETFs eben auch hier mal ein Update geben, mal wieder auf sowohl diesen als auch den MSCI World als wichtiges Konkurrenzprodukt beim weltweiten Investieren reden wollen. Und wo wir uns eben auch vergegenwärtigen, was und wie man ein weltweites Investment angehen kann, zum Beispiel eben mit diesem All-World-ETF, mit diesem All-World-Index, der schon lange Zeit auch investierbar ist und der hier investierbar gemacht wurde zu sehr günstigen Kosten, 0,15% pro Jahr und mittlerweile ein Fondsvolumen eingesammelt hat von 340 Millionen, also das auch als Update zu denen, die im letzten Jahr gesagt haben, als dieser Fonds neu aufgelegt wurde, oh, der ist mir noch zu klein. Dieses Kleinheitsrisiko, warum man das damals als eins betrachtet hat, das sollte sich jetzt erledigt haben. Und der Kostenvorteil, den dieses Produkt gegenüber einem anderen Konkurrenzprodukt hat, den kann man eben auch nochmal hervorheben, denn es sind einfach mal 7 Basispunkte weniger, was immerhin nach unten hin ein Drittel Kostenvorteil bedeutet oder gleichzeitig auch bedeutet, dass das andere Produkt 50 Basispunkte knapp, also 50% teurer ist. Wir kommen aber bei einem weltweiten Investment natürlich nicht aus, ohne den Blick zunächst mal auch auf die Länder zu richten und zu gucken, wie es da eigentlich aussieht. Beim MSCI World ist es da so, dass die Gewichtung der USA bei 72% mittlerweile kommt. Wir werden gleich noch in ein paar Detailvergleiche reingehen. Hier sind es mal zumindest 62%. Und das geschieht, Christian, auf einer wesentlich breiteren Investitionsbasis, sowohl was die Anzahl der Unternehmen anbelangt, als auch was die Anzahl der investierbaren Märkte anbelangt.
Ja, wobei die Anzahl der Unternehmen sich aus der Anzahl der investierbaren Märkte ergibt. Der MSCI World ist ja gar nicht World, sondern nur das, was MSCI als Industrieländer oder Developed Markets definiert. Also das, wo man früher gesagt hat, das ist die erste Welt, die entwickelten Volkswirtschaften. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr, was investierbar ist. Und damit meine ich jetzt nicht das, was also wirklich so gerade den Sprung geschafft hat, die Grenze überschritten hat, die sogenannten Frontier Markets, sondern die Entwicklungsländer, hat man früher gesagt, heute sagt man Schwellenländer oder Emerging Markets. Da kommt halt ein bisschen was dazu, zumindest an der Anzahl von Werten. Wenn wir mal rein auf den Index schauen, noch gar nicht auf den Fonds, sondern auf den Index, den FTSE All World, dann haben wir darin 4.291 Unternehmen. aktuell. Davon kommen nur 2072, etwas weniger als die Hälfte, aus den etablierten Volkswirtschaften, während 2219 aus den Emerging Markets kommen. Allerdings, das ist nur die Anzahl der Werte. Gewichtung erfolgt wie üblich bei Indizes nach dem Börsenwert, adjustiert um Streubesitzfaktoren, weil fix platzierte Stücke ja nicht handelbar sind, deswegen dann nicht eingehen. Und da haben wir dann eine ganz andere Relation, denn die Emerging Markets, die mehr als die Hälfte der Anzahl der Unternehmen für sich reklamieren, haben am Indexgewicht nur 10%. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem MSCI World und dem FTSE All World, die 10%ige Emerging Markets Beimischung, wobei an dieser Stelle dann ja innerhalb des FTSE Universums auch gar keine Rolle mehr spielt, welcher Markt jetzt als Industrieland und welcher als Schwellenland klassifiziert wird. Das ist nur relevant, wenn man die einzelnen Indexfamilien gegeneinander hält, da ist MSCI aufgrund von währungspolitischen Themen noch immer der Meinung, dass Südkorea ein Schwellenland sei. Entsprechend stark ist es im MSCI Emerging Markets, nicht zuletzt an Samsung Electronics gewichtet, während FTSE schon länger sagt, hey, Südkorea, da ist ja das Internet viel schneller als in Deutschland und ansonsten sind die auch sehr weit entwickelt. Natürlich ist das ein Industrieland. Diese Unterscheidung spielt hier überhaupt keine Rolle im FTSE All World, denn da ist eben beides drin.
Und was wir hier dann vor allen Dingen vorfinden bei diesem ETF, der eben in diese 2600 Aktien investiert, ist ein Top-10-Anteil von 23%, eine Dividendenrendite, die mit 2,1% schon mal ganz okay ist, aber vor allen Dingen auch eine Bewertung, die mit einem KGV von 18,2 deutlich unterhalb der Notizen liegt, die im Moment beim S&P, beim Nasdaq herauszulesen sind und von daher schon mal ganz wohltuend. Wertentwicklungsangaben können wir auch nochmal mit einstreuen, gerade für die Podcast-Zuhörer. Dann sicherlich auch ganz praktisch. Seit Anfang 2008 hat sich ein FTSE All World Investment um 285% nach oben entwickelt. Das entspricht einer Rendite von 8,5%. Aber, und auch das werden wir gleich noch in ein paar genaueren Betrachtungsweisen uns angucken, das geht natürlich wie üblich bei unserer Betrachtung, die in 2008 beginnt, einher mit der ja fast schon regelmäßig zu beobachtenden Eintrübung des eigenen Vermögens und Verringerung zwischenzeitlich des eigenen Vermögens um 50%. Maximaler Rückgang war 48,2%. Und das dann aufzuholen, klingt ja immer ganz harmlos, wenn da steht 36 Monate, wenn das beendet ist. Aber diese 36 Monate durchzuhalten, das ist dann eben immer schon mal eine Phase, die für Investoren ganz häufig nicht so einfach ist und wo dann manchmal eben auch Entscheidungen getroffen werden, wo man sich sagt, von so einer Position möchte man sich verabschieden. Wenn man das nicht getan hat in dieser Form der Betrachtung, dann ist es eben so, dass seit Anfang 2008 eine knapp Vervierfachung dabei herausgekommen ist des investierten Kapitals. Das spricht dann für diese 8,5%. Und ist so für sich betrachtet dann erstmal ein schönes Ergebnis, wobei wir hier eben schon sehen, dass es einen Rückstand gegenüber dem MSCI World gibt, der eben auch daran liegt, dass wir hier eben in der Tat diese US niedriger Gewichtung haben und sich da eben gerade in den letzten Jahren gezeigt hat, dass diese 10% stärkere Gewichtung in den USA, wo es jetzt angekommen ist, ganz gut auf die Performance ausgewirkt hat.
Ja, wir könnten auch einfach sagen, es sind nicht die USA schuld, die zu wenig gewichtet sind, sondern es sind eben die Emerging Markets schuld, die in diesem Zeitraum seit 2008, unserem Standardzeitraum in den Charts eben schlechter gelaufen sind als die Industrieländer, als die sogenannten Developed Markets. Und diese Lücke ist im Laufe der Zeit sukzessive aufgegangen. Ich will noch mal kurz auf ein Thema zurück, weil ansonsten kommt das gleich zurecht übrigens in den Kommentaren. Ich habe eingangs gesagt, der Index hat 4.291 Werte. Und Tobias, du hast jetzt gerade gesagt, ja, wir reden hier über 2.598 Aktien. Da wagt sich der ein oder andere fragen, ja, wer hat denn jetzt recht? Wir beide haben recht. In der Tat, der Index hat 4.291 Aktien, aber es wird halt in dem Moment, wo ein ETF-Anbieter einen Index nachbildet, der Großteil der Aktien gekauft, aber nicht unbedingt jede Kleinstposition. Das heißt, Invesco bildet den FTSE All World mit einem Ausschnitt aus der Grundgesamtheit nach, die eben dann nur 2600 Werte insgesamt entspricht. Und da mag man zunächst denken, reicht das denn? Da fehlt ja ein Drittel der Werte. Und ja, es reicht für eine gute, für eine exakte Replikation, denn man sollte sich von diesen riesigen Zahlen nicht blenden lassen, dass wir es hier mit irgendeiner Form der, Gerd Kommer würde sagen, Ultradiversifikation zu tun haben, sondern es sind zwar nominell wahnsinnig viele Aktien und es ist vielleicht auch für ein Unternehmen schön, wenn es sagen kann, hey, wir sind jetzt im FTSE All World Universum mit enthalten, aber die kleineren Werte in diesem Index haben dann eben kaum noch Gewicht. Wir schauen ja normalerweise immer auf die Top 10. Die liegen hier bei 23,1%. Also die 10 größten Aktien machen schon fast ein Viertel vom FTSE All World aus. Die 100 größten insgesamt fast die Hälfte. Die 250 größten genau ein Drittel und die 500 größten machen 82,8% aus. Umgekehrt dann, wenn wir mal bei den 1000 kleinsten schauen, die haben nur 0,4%. Und da sieht man dann auch, dass es für die Wertentwicklung, für die Replikation, für die Tracking Difference nicht wirklich relevant ist, ob man da jetzt auch die Aktie 2749 oder 3051 mit dabei hat, sondern es wird vor allem der obere Teil, die oberen zwei Drittel nachgebildet von der Zahl. Und das reicht dann eben für eine sehr, sehr ordentliche Coverage. Um das nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, den Index einfach mal durchgeteilt bei der Hälfte der Werte, die Invesco hier kauft, die 2600, da haben die 50 größten insgesamt 99% und die 50 kleinsten 1%. Das zeigt uns auch nochmal wieder, lassen wir uns nicht davon blenden, Diversifikation gleich Anzahl der Unternehmen, die da drinne ist. Es sind viel weniger Unternehmen wirklich relevant für die Wertentwicklung. Ich würde mal sagen, bei diesem Index so etwa dann 500, aber das reicht auch. Wir sind breit diversifiziert und wir haben eine gute Replikation.
So, und was wir hier eben auch haben, neben bei den ganzen Zahlen, ist auf dieser Seite, die entweder jetzt im Bild oder von euch in den Unterlagen benutzt wird, den ein paar Zahlen im Vergleich zum MSCI World für den FTSE All World, ist einmal dieses US-Gewicht 62,2 zu 72%. Und das wird erreicht über 550 Unternehmen, die hier im ETF enthalten sind. Aber jetzt denkt mal nicht, dass das Land, die USA, deswegen das mit den meisten Unternehmen im ETF präsente Land ist. Nee, das ist China. Die haben nämlich 556 Unternehmen in diesem ETF mit dabei, aber die sind nur mit 2,4% gewichtet. 2,4 ist im Übrigen auch die gleiche Gewichtung, die die Schweiz hat. Die erreicht sie mit 44 Unternehmen. Und dass hier diese Gewichtung so gering ist von den chinesischen Aktien, Christian, das hat mal wieder einen ganz besonderen Grund, was die unterschiedlichen Gattungsarten chinesischer Aktien betrifft.
Genau, weil wirklich voll einbezogen werden nur die offshore gehandelten Aktien, diese Spiegelstrukturen, also wie eine Tencent, wie eine Alibaba, viel von dem, was in den USA oder eben auch in Hongkong häufig als aktienvertretendes Zertifikat, als Depository Receipt gehandelt wird. Aber es gibt ja auch noch die Onshore-Aktien, also das, was an den Festlandbörsen in Shanghai und in Shenzhen notiert ist. Und diese Aktien gehen ähnlich wie im MSCI Emerging Markets Index nur mit einem Teil ihrer Kapitalisierung ein. Das hat einfach den Hintergrund, wenn man damals vor einigen Jahren bei der Umstellung sofort den kompletten Wert dieser Aktien für die Gewichtung genutzt hätte, wäre sehr zügig sehr viel Geld in diese Festlandbörsen geflossen, was wirklich dazu geführt hätte, dass wir abenteuerliche Verwerfungen gesehen hätten. Und deswegen ist dieser sogenannte China A-Inclusion-Prozess, also die Einbeziehung der chinesischen A-Aktien in diese Indizes, gestaffelt nach Stufen, führt halt dazu, dass manche Unternehmen vom chinesischen Festland, die sehr groß sind, sich in allen großen Marktbarometern, die Emerging Markets umfassen, nur mit einem geringeren Anteil widerspiegeln. Bestes Beispiel dafür jetzt auch aus dem FTSE All World wäre Kweichow Mutai, also dieser Schnapshersteller mit 250 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, umgerechnet ungefähr halb so groß wie Tencent, allerdings im Index nur mit einem Achtel des Gewichts enthalten.
So, und damit haben wir die Gewichtungsunterschiede auf den Ländern besprochen. Bei den Unternehmen muss man jetzt einfach mal sagen, und das könnt ihr bei den Top Ten dann relativ gut sehen. Da gibt's halt einen elementaren Unterschied. Das ist einmal, dass die Taiwan Semiconductor eben im MSCI World nicht enthalten ist, weil es ist ja kein entwickeltes Land. Und im FTSE All World ist sie eben drin. Ansonsten gibt es aufgrund der Größe in der Regel so kleinere Gewichtungsdifferenzen, die für den FTSE All World zur Folge haben, dass die Gewichtung eigentlich immer unterhalb derer des MSCI World liegt. Die sind mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. Also Microsoft 4,6 zu 4,9 ist quasi irgendwie so eine 8% niedrigere Gewichtung, während sie bei Nvidia mit 4,0 zu 4,7 eben schon bei knapp 20% geringerer Gewichtung angekommen ist. Das ist dann schon deutlich mehr. Das hängt halt immer damit zusammen, wann auch Gewichtungsumstrukturierungen stattfinden, wann diese Verkettungstermine sind, wie das alles so mit dem Streubesitz auch ist. Und das sind dann eben die Differenzen, auf die wir jetzt, glaube ich, nicht weiter eingehen müssen. Ansonsten hatten wir die eben in den Unterlagen auch vorhandenen Top 10, Top 100 Klassifizierungen, die Christian schon genannt hat, eben auch mit drin. Aber viel spannender als diese zumindest mal statistischen Aufbereitungen sind dann eigentlich die Kursentwicklungen, die sowohl FTSE All World als auch MSCI World in der Zeit genommen haben, auf Basis derer wir hier rangehen können. Und da liegen eben die Daten ab 2003 vor. Und naja, da könnte man auch sagen, nach dem Motto, naja, der Unterschied, der ist ja jetzt nicht besonders groß. Wir haben hier gleich mal die logarithmische Darstellung und es stimmt, wenn wir jetzt einfach mal sagen, so, was ist nach 20 Jahren eigentlich das Endergebnis? Dann gibt's mini kleinen Vorsprung für den MSCI World, den wir im Fondsporträt ja eben schon gezeigt haben, weil ab 2008 eben offensichtlich eine gewisse Unterscheidung stattfindet. Es ist noch ein bisschen so, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt dann eigentlich richtig losgeht, denn wir haben einmal den Zeitraum von 2003 bis 2011 hier hinausgewählt. Da ist es eben so, dass es eine bessere Entwicklung vom FTSE All World gegenüber dem MSCI World gibt, aber beginnend mit 2011 dreht sich das Pendel dann eben und hier baut der MSCI World eine Outperformance auf, die in der Gesamtbetrachtung der relativen Performance mittlerweile dazu führt, dass es einen kleinen Vorsprung auch in der Gesamtbilanz für den MSCI World gibt. Und da muss man dann eben auch für sich die Entscheidung treffen, glaubt man, dass diese Entwicklung anhält oder glaubt man daran nicht und will deswegen vielleicht auch in den breiteren und zwar wirklich weltweit investierenden Index investieren.
Genau, also es hängt im Wesentlichen an der Frage, will ich Emerging Markets, ja oder nein? Und dann nachgelagert die Frage, wie will ich sie denn gewichten? Also wer sowieso sagt, naja komm, also Emerging Markets mit den ganzen regulatorischen Problemen, wo dann wie in Lateinamerika plötzlich Linksrutsch ist und dann wieder irgendwelche CEOs von staatsnahen Unternehmen ausgetauscht werden, weil es irgendeine politische Agenda gibt, will ich nichts mit zu tun haben. China sowieso nicht. Indien, ja, ist vielleicht eine großartige Zukunft, aber inzwischen rasant bewertet und gesellschaftlich ja, ist man noch nicht so entwickelt, wie die Börse das suggeriert. Ja, wer das sagt, brauche ich nicht. Und letztendlich werden ja auch die Unternehmen aus der etablierten Welt in den Emerging Markets weiter Geschäfte machen, der bleibt dann einfach beim MSCI World. Dann gibt's ja andere, die sagen, na, also ich will Schwellenländer aber selber gewichten. Ja, 70-30 ist ja was, was viele von euch da drin haben. Also mir hat sich 70-30 in dieser Form nie so ganz erschlossen. Man kann das alles irgendwie herleiten, evidenzbasiert, aber es führt etwa im MSCI-Universum dazu, dass Südkorea plötzlich eine richtig hohe Gewichtung erhält, die man ansonsten in einem Gesamtportfolio nicht hätte. Der macht das auch weiterhin, aber wer sagt, also ich möchte einfach so eine Basisallokation mal über alle investierbaren Länder haben. Ich will nicht die Frage irgendwie herleiten müssen, ja, habe ich jetzt 70-30 oder 80-20, 90-10, sondern ich lasse es einfach die Marktkräfte entscheiden. Der hat mit dem FTSE All World einen großartigen Index, der dann eben von Invesco sehr günstig getrackt wird, nicht nur mit Blick auf die TER, sondern auch mit Blick auf den Handel, sprich enge Spreads, insbesondere zu den Börsenzeiten, wo die meisten Aktien gehandelt werden, sprich wenn die Wall Street offen ist. Und da wirken dann eben die Marktkräfte. Wenn die Emerging Markets tatsächlich jetzt ihren Abwärtstrend relativ zu den etablierten Volkswirtschaften beenden an der Börse, naja, dann wird logischerweise auch das Gewicht der Emerging Markets im Index von aktuell roundabout 10% sukzessive steigen. Ja, wenn es richtig gut kommt, sind es dann vielleicht auch irgendwann mal 15%. Dann hat man auch eine entsprechende Outperformance gegenüber dem MSCI World, der keine Emerging Markets hat. Insofern ist es eine Plattform, die man dann ja selber auch noch erweitern kann im Rahmen eines Core-Satellite-Ansatzes, wenn man beispielsweise Small Caps dazu nehmen möchte, aber nicht sagt, naja, ich will jetzt Small Caps aus aller Welt haben, dann kann man gleich ein Acqui-Immi kaufen von MSCI, sondern man will vielleicht nur Europa und Japan da als Akzent reinpacken, weil man sagt, na, USA habe ich schon genug, dann bietet sich das da als Plattform an. Oder man packt etwa China ein bisschen stärker rein, um den Nachteil der fehlenden A-Aktien auszugleichen, oder mit einem Gesamt-China-Produkt wie dem Invesco China All Share. Oder man sagt halt, hey, das ist mein Kern. Da bin ich global investiert und dann packe ich da als Satelliten meinetwegen selbst ausgesuchte Small Caps, selbst ausgesuchte Qualitätswerte noch dabei im Rahmen so einer 80-20-Strategie. Das Produkt ist sehr, sehr universell einsetzbar.
Ja, und das ist eben auch das Schöne an der Welt, an der Investmentwelt, in der wir mittlerweile eben leben, dass ihr einfach investieren könnt. Ihr könnt euch ein weißes Blatt Papier nehmen und einfach mal eure Zielallokation für euch aufschreiben. Was hat euch bei Echtgeld-TV-Sendungen oder auch bei frecherweise betrachteten anderen Formaten besonders gut gefallen als strategischer Ansatz? Ist es dann der Weltansatz? Ist es vielleicht eine Nasdaq mit Nebenwertekombination und einer Ex-USA-Beimischung, um dann eben auch noch ein weltweites Portfolio anders gebildet zu haben? Wie auch immer ihr euch da entscheidet, das könnt ihr mittlerweile eben recht einfach umsetzen. Wir tun das ja und zeigen euch das auch permanent, wenn wir auf Scalable bestimmte Sachen kaufen und wenn wir euch auch bestimmte Strategien vorstellen, was wir ja für die ETFs immer wieder auch machen. Hier, aber vor allen Dingen auch in der Geschichte, wo es ja des Öfteren auch mal darum geht, wie kann man eigentlich in wirklich ausschließlich einen Fonds investieren? Einfach nochmal ein Update. heute und hier zum Invesco FTSE All World. 0,15% kostet das Ganze pro Jahr und groß genug sollte er für die meisten mittlerweile auch sein. Also viel günstiger als diesen weltweiten Investmentansatz geht's dann eben nicht mehr. Und damit sind wir am Ende.
Ich will noch eine Sache nachtragen, weil du gerade diese Sache mit dem weißen Blatt Papier gesagt hast. Das ist ja richtig. Ja, nun haben wir aber die Situation, dass ja viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer eben schon ein Depot haben. Das ist kein weißes Blatt Papier, da steht auch schon was drauf. Und da nochmal der ganz wichtige Hinweis, vielleicht habt ihr ein 70-30, findet aber inzwischen doch ein FTSE All World besser. Nicht einfach dann jetzt irgendwie sagen, oh ja, das ist doch besser und jetzt verkaufe ich das alles mal und dann nehme ich den FTSE All World. Bedenkt immer, ob es Sinn macht, bestehende Positionen, gerade die, die deutlich im Gewinn liegen, wie das insbesondere bei einem MSCI World ETF, den man seit ein paar Jahren im Depot hat, seit ein paar Jahren bespart hat, der Fall sein durfte, die wirklich zu verkaufen, ist häufig nicht sinnvoll, weil ihr das Compounding unterbrecht. Man kann dann Neuinvestitionen ein bisschen anders justieren. Und für all diese Überlegungen, was die Strategie angeht, ja, darf ich nochmal Artikel 8 des Kölschen Grundgesetzes zitieren. Ich habe da ja letztes Jahr auf der Invest einen ganzen Vortrag draus gemacht für die Börse Stuttgart. Ja, Artikel 8 des Kölschen Grundgesetzes. Machet jod, aber nicht zu oft. Ja, also macht's gut, aber nicht zu oft. Überlegt ein-, zweimal im Jahr, ob ihr euch mit der Strategie wohlfühlt, aber nicht nach jeder Echtgeld-TV-Sendung immer wieder das Blatt hervorkramen und herumrechnen und dann doch nichts machen und Zeit vertändeln. Die Zeit könnt ihr besser nutzen.
Genau, loslegen als wichtigste Maxime haben wir ja schon oft angesprochen. Und loslegen werden wir jetzt auch mit den Giganten 2 bis 4 in dieser Sendung. Und damit sind wir angekommen innerhalb von 1 plus 3 bei 3 Top-Aktien, die in diesem ETF eben auch enthalten sind. Und wir haben ja, wenn wir hier nochmal die Top-Einzelwerte sehen, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Amazon, die haben wir ja schon in den letzten Wochen besprochen. Wenn wir jetzt nochmal erweitern auf die Ansicht der Top 10, dann haben wir auch eine Meta gehabt, eine Broadcom und eine Tesla haben wir übersprungen, fairerweise. Die hatten wir davor aber schon mal mit einem Optimisten-Szenario auch genannt. Aber ihr seht, Eli Lilly und auch Taiwan Semiconductor, die hatten wir bisher nicht besprochen. Also von daher sind euch spätestens jetzt 2 Giganten schon mal klar, die wir heute besprechen. Und wir starten in dieser Abfolge mit Eli Lilly, einem riesigen Arzneimittelhersteller und vor allen Dingen eben der größten Pharmaaktie der Welt. Marktkapitalisierung ist 816 Milliarden US-Dollar, also auch hier knapp eine Trillion-Dollar-Company, 1 Billion ist gar nicht mehr so weit weg. Das Ganze im Moment auf einer im ersten Schritt gigantisch erscheinenden Bewertung von 133er KGV, aber das wird schnell weniger, denn im Moment sprudelt ebenfalls recht wenig, so sehr wie die Gewinnentwicklung, die bedeutend positiv gesehen wird für das Jahr 2026. Wir hatten das ja schon letzte Woche bei der Besprechung der 5 anderen Giganten. Wird erwartet im Jahr 26, dass der Gewinn pro Aktie bei Eli Lilly bei 25 US-Dollar ankommen wird. Und dann würde das KGV bezogen auf den Aktienpreis von heute 900 eben schon mal unter 40 liegen, was immer noch in meinen Augen ein gigantisch hoher Wert ist. Aber das Unternehmen wächst eben im Moment auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich, was unter anderem daran liegt, dass man im Moment diese Gewichtsverlustmedikamente einsetzt. Da ist neben Novo Nordisk eben Eli Lilly der Player in diesem Markt. Und hinzu kommt, und auf die Abnahmenpräparate kommen wir gleich nochmal, hinzu kommt, dass gestern, also vor Aufnahme dieser Sendung am 3.7., am 2.7. eine Meldung herauskam von Eli Lilly, dass man die zweite Geißel der Menschheit, die es da so gibt, auch jetzt im Moment offenbar angreifen kann. Denn Eli Lilly hat eine Studie abgeschlossen zu einem Alzheimer-Medikament, die bei 1730 Patienten, die in dieser Studie teilgenommen haben, die Hälfte mit einem Placebo, die andere Hälfte eben mit dem Medikament, dass das dort verprobte Medikament Kisunla den Rückgang der kognitiven Fähigkeiten um immerhin 35% abbremsen konnte. Also es gibt kein Medikament, was Alzheimer aufhält, was Alzheimer dann auch wieder vielleicht mal umkehrt. Aber es gibt zumindest eine Studie, die relativ weit ist.
Ja, wir sind weit. Ich muss dich da korrigieren. Das mit der Studie, das ist untertrieben. Das Kisunla ist zugelassen worden von der FDA, der Federal Drug Administration. Das heißt, das Medikament darf jetzt eingesetzt werden. Das ist nicht nur, dass man jetzt eine Studie hat und dann kommt es irgendwann auf den Markt, sondern das heißt, die haben jetzt die Zulassung und man ist bereits in dem Stadium, wo man darüber spricht, dass Kisunla auch durch Medicare, also durch das öffentliche Gesundheitssystem getragen wird, was die Marktchancen ja nochmal deutlich nach oben zieht, selbst wenn man dann den Preis wahrscheinlich deutlich relativieren muss, weil momentan sind die Kosten dieser Therapie für 12 Monate auf $32,000 veranschlagt. Aber da geht es halt auch um Economies of Scale und gerade bei Alzheimer hat man die leider, weil die Zahl der Erkrankten steigt in den letzten Jahren ja quasi exponentiell.
Ja, Umsätze, die hier erwartet werden, liegen bei 7 Milliarden US-Dollar jährlich. Im Moment, also nur mal zur Einordnung, im abgeschlossenen Jahr 23 waren es 34 Milliarden, im Jahr 24 sollen es 43 Milliarden werden. Für 26 werden dann auch sicherlich mit diesem Medikament erwartet 63. Also 7% auf einer aktuellen Betrachtung ist eben auch schon ein sehr erheblicher Anteil, der in der Tat, also von daher danke für die Korrektur, hier sehr, sehr zeitnah Einfluss haben wird und dann eben das Leid bei den Menschen, ja, zumindest nicht komplett verhindern kann, aber heraus und hinauszögern kann. So, das Ganze war gestern aber eigentlich gar nicht so ein richtig großes Thema. Und das liegt nicht so sehr daran, dass gestern Österreich gegen die Türkei gespielt hat, was in Europa vielleicht wichtig ist, aber in den USA nicht so sehr. Denn in den USA, Christian, gab es gestern ein anderes Thema, was viel stärker besprochen hat. Und du hast das Thema Medicare schon angesprochen. Da geht's darum auch. Aber Biden und Sanders haben sich über etwas unterhalten. Und das betrifft die Abnehmpräparate.
Biden und Sanders, ja, die beiden jungen Sunny Boys der US-Politik. Ich glaube, sie sind wirklich jung. Ja, Joe Biden und Bernie Sanders sind, glaube ich, beide 2 oder 3 Jahre jünger als Nancy Pelosi. Ja, man sieht es ihnen nicht so an. Also vor allen Dingen Biden nicht, während Pelosi ja so richtig rüstig noch ist. Aber immerhin, Biden hat einen Artikel geschrieben, kann er wahrscheinlich besser, als er sprechen kann. Oder er hat ihn schreiben lassen, gemeinsam mit dem linken Senator Sanders, der ja auch schon mal sich als Präsidentschaftskandidat beworben hat, die Vorwahlen dann damals verloren hat, aber nach wie vor seine Fangemeinde hat als unabhängiger Senator von Vermont, der den Demokraten zugeneigt ist. Und bei denen ging es tatsächlich in USA Today um die Abnehmspritzen mit 2 sehr, sehr eindeutigen Statements. Wenn die Preise dieser Medikamente nicht substanziell reduziert werden, haben sie das Potenzial, das amerikanische Gesundheitssystem in den Bankrott zu führen. Steht wortwörtlich so drin. Und dann eine sehr klare Position auch mit Blick auf Novo Nordisk und andere Pharmafirmen. Wenn die eben die Preise nicht drastisch senken in den USA und ihre Gier zügeln. End their greed ist die Formulierung. Werden wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Gier für sie zu beenden. Novo Nordisk muss die Preise für Ozempic und Wegovy substanziell reduzieren. Ist klar, man nennt Novo Nordisk das ausländische Unternehmen mal beim Namen, aber sie sind natürlich alle gemeint. Damit auch Eli Lilly, die ja mit Mounjaro etwas später im Markt sind, aber nach einigen Studien wohl eine noch höhere Wirksamkeit haben. Da haben wir das große Thema, nämlich die Szenarien, dass diese Abnehmspritzen wirklich ein dauerhafter kommerzieller Erfolg sind. Wie realistisch sind die? Wer soll das bezahlen? Es ist definitiv ein Punkt, wir haben es schon bei Insulin gesehen, auch da waren die Preise sehr lange, sehr hoch. Die Unternehmen haben immense Gewinnspannen, gerade in den USA, dem größten und ineffizientesten Gesundheitssystem der Welt, eingefahren, aber dann am Ende gesenkt. Wie wird das hier aussehen mit den Margen? Das hat so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, aber man sollte nicht vergessen, die Margen bei den Semaglutid-Produkten sind nach wie vor sehr hoch, auch wenn man die Preise spürbar senken würde. Vieles kann man dann auch kompensieren durch einen breiteren Einsatz, wenn entsprechend Produktionskapazitäten da sind, an denen man ja baut, in die man investiert. Und ja, es ist ja außerdem bald wirklich die heiße Phase des Wahlkampfs. Biden braucht dringend Punkte und es ist so, ich würde sagen, seit 20 Jahren so ein Evergreen in jedem Wahlkampf, dass Präsidentschaftsbewerber sich hinstellen und sagen, wir müssen unbedingt die Pharmakonzerne an die Kandare nehmen und das Gesundheitssystem muss günstiger werden und es muss effizienter werden. Ich erinnere mich da noch sehr gut an den Wahlkampf 2016. Als Hillary Clinton und Donald Trump sich ebenfalls überboten haben in markigen Sprüchen, was sie denn alles tun werden, um die Macht und die Gier von Big Pharma zu durchbrechen. Tja, was ist am Ende passiert? Ziemlich wenig, zumindest hat es die Pharmakonzerne nicht so erwischt. Die Pharmacy Benefit Manager, wie auch eine CVS, wie eine Walgreens, die haben etwas mehr zu leiden, aber immer noch auch da eine sehr komfortable Nische. Das heißt, das Thema ist aktuell, das sollte man als Risikofaktor auf der Agenda haben, aber es ist jetzt nichts, was in naher Zukunft das Wachstum dieses Marktes für die Adipositas-Spritzen wirklich drastisch verlangsamen sollte. Insofern also auch diese Gewinnschätzung, Tobias, die du erwähnt hast, dass sich ja bei Eli Lilly dieses Jahr von $6.30 im Konsens auf $25 je Aktie der Gewinn vervierfachen soll bis 2026. Das klingt gerade auch mit den guten Nachrichten aus anderen Bereichen bei Eli Lilly sehr realistisch. Und wir wollen nochmal darauf hinweisen, Eli Lilly ist eben nur zu 60% Diabetes und Abnehmspritze. Die haben auch noch Onkologie, im letzten Jahr immerhin 20% Umsatzbeitrag und Immunologie plus jetzt sowas wie das Alzheimer-Medikament direkt zugelassen. Da ist noch ein bisschen mehr und man muss es so sagen, momentan ist das die Pharma-Company weltweit.
Ja, wenn ich mir die Zahlen dann aber so angucke und auch trotz allem die Risikokonstellation, ich würde im Moment nicht bereit sein, diese Aktie zu kaufen. Wenn ich sie hätte, würde ich sie vermutlich behalten und dann wahrscheinlich was bei der Gewichtung nochmal machen und da ein bisschen feinjustieren. Aber da du das ja ab und zu ein bisschen anders siehst als ich, würdest du im Moment die Aktie von Eli Lilly auf dieser Bewertungsebene und den ja auch jetzt skizzierten Chancen, aber auch Risiken, insbesondere durch Eingriffe im Rahmen des Gesundheitswesens, würdest du sie kaufen?
Na, also ich habe ja ausreichend Novo Nordisk und bin damit in diesem Thema Abnehmspritze ausreichend präsent. Das ist der wesentliche Wachstumstreiber. Eli Lilly ist sogar noch ein bisschen besser gelaufen die letzten 5 Jahre. Hat sich verachtfacht, Novo Nordisk nur in Anführungszeichen versechsfacht. Aber also deswegen, ich muss da jetzt nicht irgendwie hinterherlaufen und noch was Zweites dazu nehmen. Wenn man sich für Pharma-Investment generell entscheidet, sollte man meiner Ansicht nach auf jeden Fall diversifizieren, so aus der Laienperspektive dann so eine oder zwei Firmen zu sagen, wo man sagt, also da ist die Bewertung günstig, aber ich glaube, die Pipeline ist gut. Das ist dann sehr viel biblisches Investieren. So Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das schon gut gehen wird. 1 Korinther 13. Wenn man sich ein Basket zusammenstellt aus 6, 7 Werten, 10 Werten, was im Scalable Broker dann auch recht einfach geht, da muss ich sagen, wäre für mich sowohl eine Eli Lilly als auch eine Novo Nordisk als einer beziehungsweise 2 von 7 oder 10 Werten dabei, weil da ist einfach Momentum. Die haben in der Vergangenheit eben sehr viel richtig gemacht und können jetzt auch die Früchte davon ernten. Da ist auch nicht jetzt dieses große Thema Patentcliff, und wir sollten nicht unterschätzen, dass die Anwendungsmöglichkeiten von Semaglutiden noch lange nicht erforscht sind. Da ist noch eine ganze Menge mehr möglich, wenn man da mal so in die ersten Studien schaut. Gleichzeitig auf der Risikoseite auch die Nebenwirkungen natürlich logischerweise noch nicht erforscht sein können. Aber es gehört meiner Ansicht nach in ein Pharmaportfolio rein. Also nur zu sagen, ja, man nimmt dann eine Novartis und eine Roche, weil sie gerade billig sind, das wäre mir dann wieder zu billig.
Machen wir weiter mit Aktiengigant Nummer 2, mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Langer Name, der abgekürzt wird mit TSMC, und wo alleine schon der Chart eine wunderschöne Sprache von links unten nach rechts oben spricht. Und auch wenn man sich auf die langfristigen annualisierten Zugewinne konzentriert, auf 3-Jahres-Sicht sind es immerhin 16%. Da war auch ein deutlicher Einbruch mit dabei. Auf 5 Jahre gesehen 41% pro Jahr, auf 10 Jahre 30% pro Jahr Gewinn annualisiert mit der Aktie. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die Bewertung hier bei einem Unternehmen, was 911 Milliarden US-Dollar im Moment auf die Börsenwaage bringt, ist bei 33, also im Vergleich zu dem eben besprochenen Pharmaunternehmen deutlich günstiger. Aber die Gewinnentwicklung ist auch ein Tick langsamer, aber auch gar nicht schlecht. Im Jahr 26, gehen wir mal wieder auf das Standardjahr bei den Dickschiffen hier, die wir uns hier angucken, soll der Gewinn pro Aktie bei 9 US-Dollar liegen. Das in Bezug auf den aktuellen Kurs von 175 US-Dollar ist dann eben ein KGV von unter 20. Und vor dem Hintergrund, in den Bewertungsrelationen, in denen wir hier ganz oft unterwegs sind, bei der Gewinndynamik, die dann eben auch mit da ist, ja, 23 ein Gewinn pro Aktie von 5,24 Dollar. Also da 80%ige Steigerung in nur 3 Jahren, das ist ordentlich. Und das passt vor dem Hintergrund. Und es geht ja auch für eine Taiwan Semiconductor im Moment immer weiter mit Aufträgen, mit dem Aufbau von neuen Fabriken, in denen die Auftragsproduzenten oder in dem die Auftragsproduktionen dann stattfinden. Und da wird auch dieses lokale Risiko, was man ja auf der je nach Betrachtungsweise zu China gehörenden oder von China angedrohterweise zu vereinnahmenden Insel anbelangt, in eine Situation, wo man mit einer Diversifikation von Produktionsstandorten eben schon das ein oder andere an Risikoreduktionen haben kann. Aber Herr Röhl in der Friedrichstraße wackelt.
Ja, also das mit der Risikoreduktion, so schnell funktioniert das nicht. Also 80-90% der Kapazität ist in Taiwan. Man baut zwar um die Welt Fabriken, aber man braucht auch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter. Die hat man in Taiwan, die muss man anderswo erst noch entsprechend rekrutieren. Und der Aufbau anderer Standorte kostet viel Geld, also nicht nur von den Investitionen her, also klassisch CapEx, sondern dann auch hinterher vom Betrieb. Die Marge da wird ein bisschen geringer sein. Ich meine, bei einer Gross Margin von 55% und einer Operating Margin von 42%, bei einem Return on Invested Capital von 25%, brauchen wir uns jetzt keine Sorgen darüber zu machen, dass die am Hungertuche plötzlich nagen und Ertragsdellen hier produzieren, dadurch, dass sie sich ein bisschen diversifizieren. Aber es wird schon entweder zu Lasten der Marge gehen oder die Produkte werden dann einfach teurer verkauft und am Ende bleibt halt diese Abhängigkeit geopolitisch vom Standort Taiwan noch über lange, lange Zeit vorhanden. Es ist auch den wohl, wenn man so die Veröffentlichung durchschaut, schon klar geworden, dass man viele Sachen nicht so einfach verlagern kann, weil wir reden hier schon über besonderes Umsetzungs-Know-how. Ja, das war ja die erste Halbleiter-Foundry, die also bewusst nur Auftragsfertigung macht. Heute ja wohl alle großen Chip-Designer zu den Kunden zählt, ja, logisch auch Nvidia, aber es ist also eine Umsetzungskompetenz, und dass das nicht so ganz trivial ist, hat man ja auch immer dann mitgekriegt, wenn Dinge, die Taiwan Semiconductor schon lange konnte und marktfähig hatte, bei Intel wieder nicht funktioniert haben, weil sie plötzlich viel zu viel Ausschuss hatten oder die Fertigung gar nicht hochfahren konnten. Also trivial ist es mit dieser Verlagerung alles nichts, und es bleibt eben das intrinsische Risiko. Aber es ist eben nicht nur ein Risiko für Taiwan Semiconductor Manufacturing als einzelne Firma, sondern angesichts des Marktanteils, der so bei rund 60% liegt nach jüngeren Studien, ist das eben für die globale Halbleiterindustrie und damit auch für die globale Wirtschaft ein Risiko, das man einfach nicht so wegdiversifizieren kann. Marktanteil von über 60% zeigt gleichzeitig auch die immense Stärke, Innovationskraft von Taiwan Semiconductor, denn die haben tatsächlich es geschafft, ihren Marktanteil in den letzten 5 Jahren noch auszubauen. 2019 waren sie nämlich nur bei 50%, und der Abstand zum nächstplatzierten, zu Samsung, der ist riesig. Die werden auf 10% veranschlagt.
Ja, was im April ganz interessant war, da gab es verschiedene Meldungen, die ja schon eine ordentliche Relevanz haben, ist, dass man im April die Wachstumsprognose für den Chipmarkt weltweit auf ein 10%iges Plus in 2024 gesenkt hat, dabei jedoch das eigene Umsatzwachstum weiterhin bei 20% angesetzt hat. Also von daher, man will da eben, und man will da auch weiterhin outperformen. Christian hat es eben angedeutet, was da passiert ist, aber es soll eben auch weitergehen, um diese Investment nochmal zu konkretisieren. 65 Milliarden werden da zum Beispiel gerade in einer Fertigungsanlage in Arizona investiert. Und wenn man sich mal anguckt, was das Unternehmen so im Jahr an Umsatz macht, dann reden wir hier eben mal relativ schnell über fast einen Jahresumsatz, der da an Geld in die Hand genommen wird. Und ja, das kann man sich eben auch deswegen leisten, weil man bei einem Net Income immer noch ist von auf die letzten 12 Monate zurückgerechnet 27 Milliarden. Also unglaubliche Beträge, mit denen wir hier bei diesen Giganten arbeiten. Ich sehe schon wieder einen Ergänzungsfinger aus der Friedrichstraße.
Ja, zu diesen Themen rund um die Schätzungen und Prognosen, da haben wir aber bei aller Begeisterung für Digitalisierung auch immer diesen Schweinezyklus in der Halbleiterindustrie zu bedenken. Es werden sehr viele Kapazitäten aufgebaut, die dann alle irgendwie zur selben Zeit an den Markt kommen. Und es wäre nur typisch für diesen Schweinezyklus, wenn diese Fabriken nicht alle gleichzeitig voll ausgelastet sind, weil auch da irgendwann einfach mal zu viel Kapazitäten da sind, beziehungsweise die Nachfrage erst sich diesem Niveau annähern muss. Das ist auch nicht schlimm, das gehört halt dazu. Nur deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es dann eine Argumentation gibt, gerade in dieser Industrie mit Gewinnen, die für 2026 erwartet werden. Ich denke, man kann allgemein sagen, sie sind von der Bewertung her, sie sind günstiger als ein Nvidia, sie sind günstiger als ein AMD, die Chip-Designer, und sie sind aber gleichzeitig auch günstiger, zumindest auf Basis der Schätzung für dieses Jahr, als eine Intel und eine Texas Instruments. Das ist eben dieser politische Abschlag mit Blick auf die Gesamtsituation rund um Taiwan, wobei der, wenn wir die Zahlen nehmen, eigentlich gar nicht so gerechtfertigt ist. Das dahinterstehende Problem ist viel, viel größer. Und wenn man eine Aktie kaufen wollte, die wirklich den gesamten Halbleitermarkt, den gesamten Zyklus abdeckt. Ohne jetzt zu orakeln, zu versuchen, zu antizipieren, wer denn wohl in 3, in 5, in 10 Jahren die Chips am Markt hat, die dann gefragt sind. Tja, wer das mit einer Aktie haben möchte, der müsste eigentlich Taiwan Semiconductor Manufacturing kaufen.
Aber wir haben die Bewertung jetzt an verschiedenen Stellen schon angesprochen von dem Unternehmen. Wenn man sich auf der ein paar Zahlenseite mal einfach anguckt, wo sich das Ganze auf der vergangenheitsbezogenen Ebene auch befindet, dann muss man eben auch mit ins Kalkül ziehen, trotz 2026, 20er KGV, dass auch ein 20er KGV für dieses Unternehmen etwas ist, was jetzt gar nicht so im wirklich günstigstmöglichen Bereich sich abspielt, sondern da ist man dann eher im wirklich niedrigen zweistelligen Bereich. Also da ist auch mal sicherlich intra-year eine Bewertung von unter 10 möglich. Aber es ist gar nicht so lange her. Dezember 2022, da war das Unternehmen bezogen auf die Gewinne in eben diesem Jahr mit nur 12 bewertet. Und auch wenn ihr da weiter zurückgeht, seht ihr niedrigere Stände. Also vor dem Hintergrund ist das eben, was Christian mit dem Schweinezyklus da angesprochen hat, zu beachten. Der ist insbesondere auf der Bewertungsebene wichtig. Denn eins muss man dann eben auch sagen, Schweinezyklus hin, Schweinezyklus her. Was das Unternehmen auf beeindruckende Art und Weise geschafft hat, ist eine permanente Umsatzausweitung seit den hier vorliegenden 2009er Jahr, also seit dem Jahr 2009 und gleichzeitig eine Nettomarge, die in jedem Jahr bezogen auf den jedes Jahr steigenden Umsatz jenseits der 30% Marke lag. Und vor dem Hintergrund ist es hier eben ein Unternehmen, was dann eben auch deutlich weniger erratisch sich von den Kursen und von der Kursentwicklung gezeigt hat, als es zum Beispiel die anderen Chip-Aktien in der Vergangenheit so getan haben.
Ja, und dazu sollten wir nicht vergessen, dass das, was du über Bewertung gesagt hast, diese Multiple Expansion, eben nicht nur ein Thema von Taiwan Semiconductor Manufacturing ist, sondern von allen Halbleiterherstellern. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo beispielsweise eine Micron Technology, die ja jetzt auch keine Bumsbude ist, mit einem einstelligen KGV gehandelt wurde. Insofern bei Halbleiter-Investments, egal ob es jetzt einzelne Aktien sind, ob es Chip-Designer sind, ob es eine Foundry ist wie Taiwan Semiconductor oder ob es der ETF ist, nicht die erhebliche Volatilität außer Acht lassen. Das ist ein langfristiges Thema, das ist extrem aussichtsreich, es ist über die Zeit sehr wachstumsstark, aber die Schwankungen, die wir auch in der Vergangenheit im Sektor gesehen haben, die werden bleiben.
Ja, die werden bleiben und die Stabilität beim Aufstieg, die bleibt möglicherweise auch. Und damit rächt sich eben etwas, was wir in diesem Bereich, wenn es um Chips geht, ja auch als die Fehlentscheidungsbude aus Europa bezeichnen können. Da setzt sich dann etwas fort, was man eben auch noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen sollte. Nämlich, dass es hier auch bei Taiwan Semiconductor ähnlich wie bei ASML ein Unternehmen aus Europa gibt, was auch eine Beteiligung an diesem Unternehmen leider Gottes sehr, sehr früh abgebaut hat. Also es gibt nicht nur im Automobilbereich Entscheidungen, wo man sich von Beteiligung trennt, Christian, sondern Philips, muss man hier schon nochmal hervorheben, hat auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, dass es herausragende Technologien entwickelt oder mitentwickelt hat und sich dann viel zu früh von Weltunternehmen, denn ASML ist ja auch eins, von Weltunternehmen und den Beteiligungen daran getrennt hat.
Ja, also bei ASML kann man noch sagen, das war in einer sehr frühen Phase, auch in einer Phase, wo das Unternehmen noch sehr viel Kapital brauchte und dass Philips dann da gesagt hat, das wollen wir nicht stemmen, da wollen wir nicht ins Risiko gehen. Das kann ich verstehen. Aber bei TSMC ist die Lage ein bisschen anders. Eine unglaublich spannende Gründungsgeschichte. Das Unternehmen ist ja erst 1987 entstanden, gegründet von Morris Chang, einem ehemaligen Manager von Texas Instruments. Geld kam vor allem vom taiwanesischen Staatsfonds, der damals 48% hatte, heute immerhin noch 8% am Unternehmen. Und die kauften dann Know-how für die die Produktion von Philips ein. Und Philips hat dafür eben Anteile bekommen. Ursprünglich mal 27,6%. Davon hatten sie ein bisschen was verkauft, kann man ja verstehen. Aber Ende 2007, also zum Beginn des Zeitraums, mit dem unsere Echtgeld-TV-Charts standardmäßig starten, hatte Philips noch 16,2% an Taiwan Semiconductor. Die waren damals 6,4 Milliarden Euro wert umgerechnet und Philips hat damals einen strukturierten Prozess aufgesetzt, um dieses Aktienpaket innerhalb von 3 Jahren zu platzieren bei institutionellen Investoren, bei großen Pensionsfonds. Sie wollten einfach raus. Das in einer Phase, wo Taiwan Semiconductor ja schon sehr, sehr etabliert war, wo zumindest ausweislich der Aktienanzahl jetzt auch nicht noch großartiger Kapitalbedarf war. Und man muss es leider sagen, also das Paket, was da Ende 2007 war bei Philips, das wäre nach heutigem Börsenkurs etwa 115 Milliarden Euro wert. Philips insgesamt ist heute nur 22 Milliarden wert. Also, wenn ihr irgendwann mal euch grämt, dass ihr eine Aktie zu früh verkauft habt, ihr seid nicht die Einzigen. Das passiert auch im industriellen Maßstab immer wieder und manchmal eben ohne Not finanzieller Natur, manchmal auch, weil es ja immer heißt, man soll sich als Unternehmen auf das Kerngeschäft, auf die Kernkompetenz beschränken und man sei ja eben keine Beteiligungsbude. Aber so ein paar Eisen im Feuer zu lassen, das wäre doch eigentlich ganz geschickt gewesen. Philips-Aktionäre würden sich heute freuen. Philips hat es nicht gemacht und das hat eben einen dreistelligen Milliardenbetrag an entgangenen Gewinnen gekostet.
Also mir würden da im Übrigen auch einzelne Entscheidungen von mir einfallen, wo ich mich viel zu früh von einzelnen Aktien getrennt habe. Ich glaube, jeder, der über eine bestimmte Zeit an der Börse ist, wird 1, 2 oder 3 Geschichten zu diesem Thema erzählen können. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was euer ärgerlichster zu früher Verkauf war. Da kommen bestimmt auch ein paar ganz interessante Fehlentscheidungen bei euch zutage. Und dann sieht man wenigstens auch, dass es überall, wo immer man investiert, Fehlentscheidungen gibt. Das gehört mit dazu.
Und damit kommen wir zu einer Aktie, die ich im Portfolio habe, die für mich keine Fehlentscheidung darstellt, die aber aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit durchaus kontrovers diskutiert wird. Ja, es ist kein Rüstungsunternehmen, nein, keine Lockheed Martin. Tobias, die hatten wir übrigens sehr lange nicht mehr. Wir sollten mal wieder was zur Rüstung machen. Das Thema ist leider immer noch aktuell, vielleicht sogar aktueller denn je. Aber es gibt ja noch so ein paar andere verpönte Branchen. Zu Tabak haben wir eine eigene Sendung. Über Öl haben wir länger nicht gesprochen. Und der Ölgigant schlechthin, das ist ExxonMobil, ja, immer noch in den Top 10, Top 15 der Rankings nach Kapitalisierung. Da kann man jetzt sagen, ja, ist ein Abstieg, denn 2013 waren die tatsächlich nochmal für eine kurze Zeit die wertvollste Börsenfirma der Welt. Das haben sie nicht halten können, diese Position. Da sind die Tech-Konzerne dran vorbeigezogen. ExxonMobil selbst, wie die ganze Industrie, hatte einige schwierige Jahre. Corona war da sicherlich der Tiefpunkt mit dem kurzfristig negativen Ölpreis, mit der drastisch gesunkenen Nachfrage während der Lockdowns. Aber wenn man jetzt heute mal auf die Zahlen schaut, muss man sagen, über die letzten 10 Jahre hat ExxonMobil, wie viele Unternehmen dieser Branche, es geschafft, aus dieser bisweilen schwierigen Lage gestärkt hervorzugehen. Letztes Jahr 32 Milliarden Dollar Net Income, 32 Milliarden unterm Strich an Gewinn übrig geblieben, ohne irgendwie adjustiert oder so ein Käse, 32 Milliarden bei 330 Milliarden Dollar Umsatz. Vor 10 Jahren hatte man schon mal dasselbe Net Income, auch 32 Milliarden Dollar. Damals brauchte man dafür aber über 400 Milliarden Dollar Umsatz. Will heißen, Man hat sich wesentlich effizienter aufgestellt. Man ist inzwischen in der Lage, bei niedrigerem Umsatz auch entsprechend niedrigeren Ölpreisen mehr zu verdienen, ordentliche Cashflows zu machen. Man investiert, ja, es ist nicht nur so, dass man sich dorthin stellt, nur noch Öl aus vorhandenen Bohrlöchern rauszieht. Nee, man gibt schon Geld aus, aber man hat eben auch genügend noch übrig für die Aktionäre, was dann in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet wird. Insbesondere seitdem man in den letzten Jahren die Verschuldung von 45 auf 32 Milliarden abgebaut hat und damit auch die Bilanz entspannter geworden ist.
Und ansonsten, je nachdem, wie man zu Öl steht, trifft man vielleicht eine Investmententscheidung. Nur einem Irrtum sollte man sich eben nicht hingeben, dass dieses Thema verschwinden wird. Öl wird auf Jahrzehnte hinaus noch eine besondere Bedeutung haben und wir werden nicht ohne diesen Rohstoff auskommen und die weitere Förderung auskommen. Aber dadurch, dass durch ESG-Kriterien, durch Rückdrängung auch dieser Unternehmen, insbesondere im kleinen Bereich, immer weniger Player in diesem Markt dann auch tätig sind, weil sie eben nicht die entsprechenden Finanzierungen, ob nun auf der Eigenkapital- oder auf der Fremdkapitalebene bekommen, bleiben größere Unternehmen übrig. Und das ist etwas, was auf jeden Fall für eine Firma wie Exxon spricht. Denn solange es dieses Thema gibt, werden die da sein. Und solange dieses Thema da ist, werden die eben weiterhin auch Öl liefern und dort weiterentwickeln können, wenn andere aufgrund von nicht mehr möglichen Kreditvergaben dann eben aus dem Geschäft gedrängt werden. So wird die ein oder andere Übernahme dann auch möglich sein. Die wird zu voraussichtlich attraktiven Preisen möglich sein, denn Exxon selber notiert ja auf verhältnismäßig günstigen Multiples. Nicht mehr so günstig wie Ende 22, als das Kursgewinnverhältnis bei einer 8 lag. Jetzt ist es ungefähr bei einer 13. Und bezogen darauf, dass es, wir machen wieder mal einen Blick in das Jahr 26, was gerade bei dem Ölpreis als nicht ganz unwichtiger Inputvariable schon mal gewagter ist als bei wahrscheinlich den Chip-Thematiken und auch bei Eli Lilly in dieser Sendung. Aber trotzdem, nehmen wir mal die Zahl, weil wir es bei allen Giganten bisher so gemacht haben, auch hier, da werden 10 US-Dollar erwartet, ist dann eben etwa ein 11er KGV. So. Ansonsten mal so zur Größe dessen, was in diesem Bereich eigentlich so alles los ist. Es ist so, dass Exxon im Jahr 23 2,4 Millionen Barrel an Öl jeden Tag gefördert und produziert hat. 2,4 Millionen Barrel. Was dann, wenn man es umrechnet aufs Jahr, dann muss man das Barrel erstmal umrechnen, dann muss man es auf die Tage hochrechnen. Und wenn man es dann mal mit der Weltbevölkerung in Verbindung setzt, dann heißt das, dass für jeden Erdbewohner in etwa 19 Liter Öl produziert wurden. Und das macht so ein bisschen greifbarer vielleicht, wie unfassbar groß dieses Unternehmen ist. Und welche Bedeutung es eben hat. Reserven, da scheinen sie ganz gut gerüstet zu sein. Auch da spielen gigantische Zahlen eine Rolle. Also von daher, Öl und insbesondere die großen Ölgesellschaften, die werden nicht verschwinden, sondern sie werden eine elementare Rolle einspielen. Und dann ist eben im Zweifelsfall wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund von ESG und von verschiedenen Best-in-Class-Ansätzen, die es ja dann eben als, nennen wir es mal, leichte Umgehungsversuche auch gibt, ist es eben gut, wenn ein solches Best-in-Class-Unternehmen eigentlich einfach da ist und in das man investieren kann. Und das ist dann eben Exxon als eines dieser Unternehmen, die da in diesen Vergleichen in der Regel hervorstechen.
Ja, wobei die europäischen Unternehmen bei diesen ESG Varianten ja besser abschneiden. Also man kann das ganz gut sehen. Bei BlackRock gibt's ein iShares World Energy ESG, in dem eben dann nicht ExxonMobil als größte Ölfirma der Welt das Schwergewicht ist. Sie haben nur 5% 10% hat dann eben Shell und 8% TotalEnergies, also die europäischen Energieunternehmen, die ja auch sehr viel investieren, das allerdings vor allem in aktive Dekarbonisierung, sprich in erneuerbare Energien, während die amerikanischen Ölgesellschaften ja stärker den Fokus auf die Kernkompetenz legen, nämlich, dass sie sagen, wir investieren in neue Vorkommen. Und wenn da noch was übrig bleibt und wir was Spannendes sehen, dann in die Erweiterung unserer Kernkompetenz, zum Beispiel beim Thema CO2-Speicherung, also Carbon Capture. Das ist eine ganz, ganz andere Strategie. Beides ist durchaus spannend, deswegen habe ich beides im Portfolio, eine ExxonMobil als der alte Energiedino, der eben nicht so schnell sterben wird, und dagegen Equinor sicherlich der Ölkonzern, der konsequenter als alle anderen seine Dekarbonisierungsstrategie vorantreibt und das ja eben durch das Backing der norwegischen Regierung auch entsprechen kann. Und zum Thema Bewertung muss ich anfügen, also dass du jetzt sagst, Exxon Mobil ist günstig bewertet, ist ja ein Blick jetzt nur auf diese eine Zahl recht absolut. Wer möchte, findet übrigens auch im FTSE All World deutlich günstigere Ölgesellschaften, etwa eine Petrobras, wo wir nur ein einstelliges KGV und zeitweise zweistellige Dividendenrenditen sehen, aber eben eine immense politische Risikoprämie haben, denn also man schaue einfach mal in die Wikipedia hinein, wie in den letzten Jahren die CEOs von Petrobras ausgetauscht wurden, je nachdem, wer gerade Präsident war und was man mit Petrobras vorhatte. Bei einem solchen teilstaatlichen Konzern ist das immer ein Risiko, dass dann Management als Büttel einer aktuell linken Regierung verwendet wird. Die rechte Regierung hat es auch nicht besser gemacht. Insofern, da ist eine ordentliche Prämie drin. Allerdings muss man gerade bei Petrobras sagen, die Prämie hat sich zumindest in der letzten Zeit durchaus positiv für Aktionäre niedergeschlagen. Da konnte man gut was machen. Aber das wäre mir ein bisschen zu exotisch. Ich mag es ja einfach und deswegen bin ich bei ExxonMobil dabei.
Und wenn euch das Thema Energie interessiert und ihr von der Bedeutung für die Welt und auch fürs Portfolio überzeugt seid und da das ein oder andere noch hören wollt, dann können wir euch sagen, da werdet ihr in den nächsten 2 Wochen bei Echtgeld TV einiges zu auf die Ohren und auch auf die Augen bekommen. Denn wir machen jetzt in den nächsten 2 Wochen 2 Sendungen zum Thema Energie und werden da eben in der kommenden Woche starten, indem wir uns 4 ETF-Konzepte mal genauer angucken und dann aber auch dabei besprechen werden, warum uns dieses Thema eigentlich im Moment auf jeden Fall weiter begleiten wird. Denn da kommen ja auch noch einige Dinge neu mit dazu an Anforderungen, an Bedürfnissen von Abnehmerseite und dem muss ja irgendwie gerecht, dem muss man ja irgendwie gerecht werden und wie sowas geschehen kann. Und welche Unternehmen dafür eine Rolle spielen und welche Umsetzungskonzepte auf der Investmentseite es gibt, das eben in den nächsten 2 Sendungen hier. Und damit soll es auch für heute gewesen sein. Und wir hoffen, ihr konntet das eine oder andere aus dieser Sendung mitnehmen zu Eli Lilly, zu Taiwan Semiconductor und zu Exxon. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr in der kommenden Woche dann wieder mit dabei seid bei Echtgeld TV. Bis dahin, bleibt bitte gesund, bleibt investiert, nehmt vielleicht das eine oder andere Neuinvestment oder die eine oder andere angesprochene Adjustierung bei euch vor und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es um das große Thema Energie geht. Tschüss aus Berlin.